Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin wieder wie üblich euer Host, der Stefan, und mit mir ist ein wiederkehrender Gast.
Marcel Schütz.
Wer bist du denn, Marcel? Einfach kurz, damit unser Publikum dich auch wieder einordnen kann.
Ja, ich bin Professor für Organisation an der Northern Business School in Hamburg, bin Soziologe, arbeite, wie schon angesprochen, vor allen Dingen zu Themen der Organisation, aber auch zu gesellschaftstheoretischen, gesellschaftswissenschaftlichen Gegenständen. Ja, und in diesem Kontext, glaube ich, ist auch heute unser Thema verortet.
Ganz genau. Wir wollen nämlich einen Blick in die USA werfen. Und zwar soll es heute gehen um das Phänomen Trump. Wir wollen gar nicht so diesen typischen Horse Race Journalism starten, ja, mit wer liegt wie viele Prozentpunkte vorn und kriegt welchen Boost durch die Iowa-Vorwahlen oder so, sondern uns geht es tatsächlich mehr um das große Ganze. Denn wenn man die deutsche Sicht anschaut, so quasi die, ich nenne es mal in den Mainstream-Medien ganz bösartig, dann fällt mir immer noch auf, 8 Jahre nach 2016, dass da häufig diese merkwürdige Unklarheit, diese Verwunderung drin ist, dass die Amerikaner tatsächlich bereit zu sein scheinen, eine solche Person zu wählen. Und da ist immer so diese unterschwellige oder teilweise auch wirklich explizit formulierte Hoffnung dabei, dass der nächste große Skandal, dass der quasi der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, und dann ganz sicher werden sie sich aber alle von ihm abwenden. Und das wird nicht passieren. Und mich verwundert einfach nachhaltig, was für ein breites Unverständnis über dieses Phänomen Trump immer noch herrscht. Und ich habe einen Aufhänger dafür sozusagen, um das an einem kleinen Beispiel deutlich zu machen. Und das war diese berühmte Mugshot. Als Trump angeklagt wurde, wurde er irgendwie so für ein paar Stunden in Haft genommen. Und da wurde logischerweise dann auch ein Foto von ihm gemacht, wie man das bei jeder Person macht, die in Haft gerät. Und der hat dieses Foto sofort genommen und hat Merchandise damit gedruckt. Tassen, T-Shirts, alles Mögliche. Und es ging weg wie warme Semmeln. Das war ein Riesenhit unter den Republicans. Und wenn einem das nicht zeigt, dass es nichts geben wird, was in irgendeiner Art und Weise diese Leute von ihm abbringt, dann weiß ich auch nicht wirklich. Und wir wollen uns jetzt eben heute so ein klein bisschen dieser Fragestellung nähern. Was zur Hölle läuft da eigentlich? Also warum hat Trump auch immer noch nach seiner Abwahl 2020 und jetzt wieder quasi diesen großen Erfolg und hat es geschafft, die komplette Partei der Republicans im Endeffekt in die Party of Trump zu verwandeln. Und da gebe ich jetzt einfach das Wort direkt mal an dich herüber.
Ja, dieses Mugshot von Trump war ja der Aufhänger für auch einen Artikel meinerseits in der NZZ Anfang Oktober des letzten Jahres. Und genau da war die Frage, wie eigentlich man das System oder das Phänomen Trump erklären kann in seiner Beständigkeit. Du hast es schon angesprochen, wir haben ja die eigentümliche Situation, dass es eigentlich immer wieder kehrende Phasen oder Wellen gibt des Abgesangs auf Donald Trump. Und ich kann mich erinnern, also heute noch, ich habe einige Interviews oder auch kurze Berichte, Dokumentationen aus den USA und auch aus Deutschland mir angehört oder angesehen seit dem Montag, seit Iowa. Und es war schon interessant, wie viele Beiträge, speziell aus Deutschland, nach meiner Wahrnehmung, betonten, dass vor einem Jahr niemand hätte vorhersehen können, was jetzt eingetreten ist und dass Donald Trump wieder beständig seine Zahlen holt, tatsächlich eine Wahl gewinnen kann. Wenn man sich dann die US-Statements anschaut, dann ist mein Eindruck, dass viel stärker die Kontinuität weiter bestanden hatte, der Typ kann wiederkommen. Und wo ist der Punkt gewesen in den letzten 2 Jahren, frage ich mich. Immer wieder, ich würde dem zustimmen, was du beschrieben hast an Medienwahrnehmung. Wo ist der Punkt in den vergangenen 3 Jahren gewesen, wo es diesen totalen Trump-Absturz gegeben hätte? Eigentlich hat es eine fortlaufende Kontinuität der Popularität gegeben. Wir müssen jetzt nicht über 5 Prozentpunkte mehr oder weniger an Beliebtheitswerten diskutieren. Wenn man das für einen abgewählten Präsidenten unter den Bedingungen der Abwahl, unter dem, was der 6. Januar 2021 Sturm aufs Kapitol zur Folge hat, wenn man das alles einrechnet, muss man sagen, und Soziologen sind etwas neutral oder etwas nicht besonders moralisch wertend, wenn sie dann sagen, das ist eine außerordentliche soziale Leistung. Ich glaube, das kann man erst einmal festhalten in einem sehr abgekühlten Begriff, gebe ich zu, oder abgekühlten Sinne. Das Phänomen Trump ist verbunden mit einer außerordentlichen Leistung, die, und das ist vielleicht eine der, ja, der Ironien, der institutionellen Ironien, wie ich das sagen würde, in dem ganzen US-Wahlsystem, dass Trump es fertigbringt, durch all seine Devianz, durch all seine Abweichung, durch seinen Bruch mit dem System auf eine zuvor, muss man wirklich sagen, ohne es zu überzeichnen, nie dagewesene Weise. In all dieser Art der Abweichung von Politik zeigt er doch einen ungemeinen Spürsinn für Politik. Also es ist die Besonderheit bei Trump, und das ist Ausgangspunkt meines Interesses, meiner, wie soll man sagen, auch analytischen Faszination für den Gegenstand oder für das Phänomen Trump. Wir haben es nicht zu tun mit entweder oder, sondern es gibt fortlaufend eigentlich diese zwei Seiten. Er verstößt gegen das System, er stört, nach Meinung mancher, zerstört das System. Zugleich aber setzt er seine Bedeutung und den Kult, den er in die politische Zustimmung auch für die Partei, nach wie vor wird ja am Ende auch die Partei gewählt. Wir haben keine Trump-Partei. Wir haben eine Trump-Partei in dem Sinne, dass Trump es geschafft hat, die Republikaner größtenteils in Zweifel hinter sich zu versammeln. Aber es gibt immer noch keine alternative Trump-Partei. Das heißt, es gibt Kontinuität. Das ist einerseits ein Bruch mit dem System, so habe ich es formuliert, so würde ich es sagen. Und zugleich ist es immer auch die Fortsetzung mit anderen Mitteln. Und in der Entwicklung der vergangenen zwei Jahre muss man sehen, dass es nie diesen Punkt gegeben hat, wo man sagen könnte, jetzt geht es wirklich zu Ende. Aber ich würde sagen oder glaube auch, dass man das wirklich gut belegen kann, dass es diese Andeutung nicht gab. Aber wie du schon gesagt hast, man hat eigentlich immer wieder den Abgesang von Trump betont. Und ich kann mich erinnern, dass Leute, die jetzt Artikel schreiben, der kommt wieder, das ist noch lange nicht vorbei, vor 1,5 Jahren wirklich gesagt haben, jetzt langt es, er ist an seinem Punkt, dass es nicht mehr weitergeht. Und ich habe früh gesagt, das war mir irgendwie, muss ich schon sagen, sehr klar, auch nach dem 6. Januar, die Sache geht nicht zu Ende. Donald Trump hat eine Ausstrahlung, hat eine Aura, hat ein Charisma, hat eine Verführung, die so exzeptionell beschaffen ist, dass man ihr überhaupt nicht mit normalen Erwartungen an Populismus auch und normalen Erwartungen an autoritäre Formen, meinetwegen auch der Politik, die sicherlich in Trump sich verbinden oder zeigen oder andeuten, vielleicht mehr als in der Vergangenheit jetzt in der Erfahrung der Abwahl. Das alles war aus meiner Sicht und ist bis heute nicht dem gewachsen. Ja, ich würde sagen, sozialwissenschaftliche, politologische, mediale Beobachtungen des Phänomens Trump kommen wirklich bis heute an ihre Grenzen der Erklärkraft. Das ist insofern auch spannend für Wissenschaftler, weil man es mit einem empirischen Gegenstand zu tun hat, den man nicht mit klassischen Lehrbuchmitteln abarbeiten kann. Nein, also Trump ist wirklich eine Herausforderung für im besten Falle, so meine Hoffnung, gute Analyse seiner Beständigkeit und der Mittel und der Formen, mit denen er selbst seine Popularität aufrechterhält.
Ich würde soweit absolut mitgehen. Erstmal eine kleine Anmerkung zum Thema Vorhersagen gewissermaßen. Ich habe jetzt nicht von Beginn an quasi mit der Wahl 2020 gesagt, der kommt wieder, das ist noch nicht rum. Ich habe aber immer die Möglichkeit offen gelassen, weil ich bin so ein gebranntes Kind von 2016, wo ich ja wirklich 100% bombensicher, felsenfest überzeugt war, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnen wird diese Möglichkeit überhaupt nicht in Betracht gezogen habe, einfach weil es alles so abseitig schien. Ich meine, da war ich nicht allein, aber das macht es als intellektuelle Glanzleistung nicht besser. Und deswegen war ich immer super vorsichtig und ich habe eigentlich die letzten zwei Jahre durch schon auch zu den eher früheren Warnern gehört, die stets gesagt haben, klar, das ist absolut realistisch, wenn dieses Match wiederholt wird, wenn es wieder Trump versus Biden wird. Das wird erneut auf eine 50-50-Show rauslaufen, wie schon 2020. Und ich weiß nicht, inwieweit wir da ins Detail gehen wollen, aber der Sieg Bidens 2020 war scheiße knapp. Ja, auch das wird super gerne übersehen. Biden hat mit weniger Stimmen Abstand gewonnen als Trump 2016. Er hat die nur besser verteilt sozusagen. Also das ist echt eine wahnsinnig knappe Kiste und das muss man sich im Hinterkopf behalten, gerade jetzt auch für 2024. Und das ist sozusagen Punkt 1. Also ich verstehe wirklich nicht, wie Leute davon ausgehen konnten, dass das jetzt gegessen ist. Das ist mir wirklich auch unklar. Also einfach diese Sicherheit zu haben, vor allem nach dem, was 2016 passiert ist. Und der zweite Punkt, ich würde einfach noch eine Ergänzung bringen. Ja, einerseits natürlich, wer den Artikel, den du gerade gesagt hast, den du für die NZZ geschrieben hast, lesen möchte, der ist verlinkt in den Shownotes. Da hast du auch das PDF freundlicherweise bereitgestellt. Das heißt, der ist auch jenseits aller Paywalls für alle zugänglich. Du hast da ja im Endeffekt 5 Punkte genannt. Der die unverfälschte Persönlichkeit. Er ist einfach ein starker politischer Gegner. Er profitiert von diesen Anklagen. Er ist eine Symbolfigur. Und seine Einfachheit überfordert das System. Das ist der Punkt, auf den wir, glaube ich, noch am meisten zu sprechen kommen werden. Ich würde allerdings noch einen zusätzlichen Punkt mit reinschmeißen, den ich für total wichtig und völlig unterbeleuchtet halte und der zurückführt zu der Frage, die mittlerweile viel zu wenig gestellt wird, nämlich warum hat der Mann eigentlich 2016 gewonnen? Wenn man das als Sieg sehen will. Also ich will jetzt gar nicht in diese blöden Popular Vote-Debatten gehen. Ja, der Mann hat das Electoral College gewonnen und du gewinnst in dem System, in dem du antrittst, nicht in dem, das man gerne hätte. Also von daher, das ist ein legitimer Sieg, auch wenn er nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gekriegt hat. Das ist eher aus anderen Gründen relevant. Aber dieser Sieg 2016, ich habe den ja selbst auch quasi ewig nachbearbeitet über das Jahr 2017 dann damals durch, weil ich eben so krass falsch lag und eben auch verstehen wollte, was da der Grund ist. Und mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass sowohl ich in meinem Nachklapp damals als auch die meisten anderen Beobachtenden einen ganz wichtigen Faktor völlig unterschätzen. Und das ist, 2016 galt Trump als die moderatere der beiden Alternativen. Das wird eigentlich durch eine Umfrage nach der anderen quasi bestätigt, wenn man sich die anguckt, was halt damals ignoriert worden ist. Und ich fürchte, dass auch heute noch diese Perzeption in den USA weit verbreitet ist. Und es ist gerade für uns Beobachtende aus dem Ausland, vor allem aus dem westlich-demokratischen Ausland, glaube ich, wahnsinnig verwirrend. Weil für uns ist der Mann ein Radikaler, der ist ein Hansdampf in allen Gassen, eine Force of Nature und das alles, der dieses System komplett durcheinander bringt und das ist uns unsympathisch. Ja, also wir lehnen das ja quasi schon instinktiv ab. In Deutschland sind ja die Republicans eh nicht gut gelitten. Das hat ja Tradition. Also wenn man da die Umfragen anguckt aus der Obama-Ära, wenn die Deutschen hätten wählen dürfen, da hätte ja Obama mit 90% der Stimmen gewonnen oder sowas. Ja, also ich glaube, diese Sicht der Dinge, die täuscht immer wieder hinweg darüber, dass in der Wahrnehmung der AmerikanerInnen der Trump tatsächlich ein vergleichsweise moderater Politiker ist. Und es liegt eben unter anderem daran, da glaube ich, dass sich Trump ideologisch nicht fassen lässt. Der hat ja gewissermaßen das alte Parteiensystem komplett aufgesprengt. Wer sich da zurückerinnert an den Vorwahlprozess 2016, Trump hat massenhaft Orthodoxien gebrochen, die innerhalb der Republikanischen Partei einerseits und in dem gesamten amerikanischen politischen System andererseits eigentlich nicht angegriffen werden durften. Die Orthodoxie beispielsweise innerhalb des republikanischen Establishments war, wir sind die Pro-Auslandseinsätze, Pro-Krieg Partei im Endeffekt. Ja, wenn irgendwo Stress ist, dann schicken wir das amerikanische Militär. Der Irak-Einsatz war toll, ja, der Afghanistan-Einsatz war toll und so weiter und so fort. Diese Neocon-Geschichte. Und Trump stand damals 2015 in South Carolina auf der Debattenbühne und hat sich mit hochrotem Kopf ein Schreiduell geliefert mit Jeb Bush, das kulminiert hat mit Bush lied, people died und wurde von dieser Halle ausgebuht. Und ich saß damals da zusammen mit einem Freund, der wirklich professioneller Politikbeobachter ist. Und wir waren beide so, okay, that's it. Der Mann ist erledigt. Das kann der nicht überleben. Und der wurde nur noch stärker. Und genau das Gleiche war die Aufkündigung des Konsenses, die bei den Republicans war immer klar, Freihandel, ungezügelter Kapitalismus, ja, kein Protektionismus, keine Schutzzölle, keine Steuern und so weiter und so fort. Das ist quasi das normale Ding, komplett gegen Sozialstaat. Und dann steht plötzlich Trump da, will quasi im Endeffekt aus der WTO austreten, will Außenzölle hochfahren, ein Wirtschaftsförderungsprogramm innerhalb der USA aufstellen. Das wäre davor Sozialismus hoch 3 gewesen, spricht sich dafür aus, da eine perfekte Medicaid-Versorgung für alle auf die Füße zu stellen. Nur halt nicht das, was Obama gemacht hat, aber noch geiler. Und du schlackerst mit den Ohren. Und das hat ihm alles überhaupt nicht geschadet. Und damit hat er ja wirklich komplett alle Linien durchbrochen sozusagen. Den kannst du auf den traditionellen Schienen, die bis dahin existiert haben, überhaupt nicht einordnen. Und ich glaube, auch keiner seiner innerparteilichen Konkurrenten hat es bisher wirklich begriffen. Die versuchen alle, ihn zu out-Trumpen. Das sieht man ja zum Beispiel bei DeSantis, dem Gouverneur von Florida, der mal eine Zeit lang völlig überschätzt gehandelt wurde als Alternative für Trump. Der hat auch versucht, quasi noch krasser gegen Ausländer zu hetzen, als das Trump tut. Aber der hat nie den ganzen anderen Teil mitgemacht. Ja, also quasi diesen klassischen Sozialstaat für weiße Populismus, würde ich das mal nennen. Dieses Versprechen, dass es besser wird. Der hat quasi nur die ganzen Hasstiraden, den Kulturkampf, Anti-Wokeness und so weiter. Da sind sie alle voll drauf eingesprungen und die übersehen immer den anderen Teil. Und ich habe das Gefühl, andere Beobachtende übersehen den auch. Das liegt natürlich daran, dass Trump ein Trottel ist, was die Umsetzung der Politik anbelangt. Da ist ja nie was passiert an seiner Regierung. Und weil der keinen eigenen Apparat hinter sich hatte, waren die ganzen klassischen Republicans da und haben ihre klassische Politik versucht zu fahren in all dem Chaos. Aber das sollte man in meinen Augen ganz, ganz dringend auseinanderhalten. Und das tut irgendwie fast niemand. Lieg ich da falsch?
Ja, ich würde der These durchaus etwas abgewinnen können, dass sowohl die Wahl 2016, die Wahl 2020 und möglicherweise jetzt auch die Wahl 2024 eben nicht bedeuten in der Zustimmung für Trump, dass dann eine Entscheidung für Radikalismus gewissermaßen damit notwendig verbunden ist, sondern dass sehr viele Wähler tatsächlich Trump als eine Alternative zu Kandidaten begreifen, die aus ihrer Erwartung, aus ihrer amerikanischen Perspektive eine Verschlechterung bedeuten. Oder eine Radikalisierung eben nicht der Trumpschen Art, sondern der Art, dass in der Wirtschaftspolitik, in der Außenpolitik, in der Grenzsicherung, in der Frage der Einwanderung Prinzipien verfolgt werden, die, ich sage mal, sehr einfach im mittleren Amerika, und das kann man ja sogar geografisch so verstehen, also Mittleren Amerika im Sinne von Leute, die zwischen dieser linken und rechten Ausprägung stehen und eben auch im Kernamerika, nicht im Küstenamerika vielleicht auch zu Hause sind und sich positioniert sehen in ihren Denkweisen, genau wie du sagst, in der Wahl Clinton eigentlich die radikalere Option gesehen haben. Für mich ist eine Schlüsselszene, die die ganze Trump, den ganzen Mythos Trump oder das ganze Phänomen eigentlich in Gang gebracht hat. Ich war 2016, 17 in einem Forschungssemester in Wien und in Wien war ja zeitgleich die nachgeholte Bundespräsidentenwahl dort, weil die Umschläge der Deutschen, der Kleber auf diesen Briefumschlägen nicht funktioniert hat und dann musste die Wahl wiederholt werden. Also es gab eine Überlagerung des sehr populistisch geprägten Bundespräsidialwahlkampfs in Österreich und zugleich der Wahl in den USA. Und ich bin abends nach Hause gegangen und hatte angefangen, die Wahl zu verfolgen. Und man sah einfach, wie von 99% Wahrscheinlichkeit Wahlsieg Clinton binnen kurzer Zeit das Pendel in die ganz andere Richtung umschlug. Und am nächsten Morgen, man ging vor die Tür, bin in ein Café gegangen, überall Laptops, Trump lief auf jedem Rechner, die Leute waren wie gebannt davor und hatten das Gefühl, sie sind ins Bett gegangen und sind aufgewacht in einer anderen Welt förmlich, wobei ich die ganze Nacht auch wach geblieben bin, weil ich fand, das wurde wirklich ein Krimi und so erleben das alle die damals diese Wahl mitverfolgt haben, weil man mit völlig anderen Erwartungen hineingegangen ist. Und ich denke, das macht bis heute den Zauber, will ich fast sagen, dieser Figur aus und der ganzen Wirkung. Permanente Erwartungsverstöße, ich meine, im Verhalten weiß man, wie man ihn einzuordnen hat, da weniger, aber auch in der Erwartung seines nahenden Endes. Und wenn du sagst, ohnehin in der deutschen Perzeption war die Republikanische Partei, muss man doch sagen, ganz überwiegend kritischer betrachtet, ob mit oder ohne Trump. Das würde ich auch so sehen. Die Obama-Faszination hatte ganz klar einen Bonus den Demokraten in der Betrachtung eingeräumt. Und Hillary Clinton war, so meine ich, auch in der gesamten deutschen medialen Perzeption aufgrund der schon im Wahlkampf exzessiven Verhaltensweisen von Trump sicherlich auch genährt, ganz klar die favorisierte Kandidatin, kann man sagen. Und am Ende zeigt sich, wir werden mit den bestehenden Kategorien, kriegen wir das offenbar nicht in den Griff. Und aus meiner Sicht hat sich seit 2016, das ist vielleicht das Erstaunliche, hat sich da nicht viel verändert. Es sind jetzt wirklich 8 Jahre ins Land gegangen, gefühlt ein Jahrzehnt. Und in gewisser Weise ist man so schlau wie damals oder auch nicht, und stellt immer wieder fest, dass ganz hart etablierte Kategorien der Entwicklung eines Politikers und auch der Möglichkeiten, Wählerbindung zu erreichen, die funktionieren einfach nicht. Die werden enttäuscht innerhalb der Partei, seine eigenen Widersacher unterschätzen ihn. Und auf der anderen Seite auch in der Beobachtung durch Wissenschaft und Medien. Ich weiß, dass DeSantis vor einem Jahr eine regelrechte Begeisterung auch in Teilen der Medien ausgelöst hat. Man wusste auf der einen Seite, der Mann ist im Prinzip radikaler als Trump. Und ich würde sogar zuspitzen, DeSantis glaubt an all das, was er auch sagt und machen will. Trump macht auch die Dinge, die er verspricht. Aber bei Trump, so meine ich, darf man nicht überschätzen, seine ideologische Grundausstattung, seine Flexibilität ist auch durchaus ausgeprägt, sozusagen sich nicht in so einen Radikalismus, in so einen Fundamentalismus zu begeben, wenn es ihm nicht unmittelbar nützt, das muss man dazu sagen. Aber obwohl DeSantis diesen Radikalismus ja durchaus ausgeprägt in seinem eigenen Bundesstaat deutlich gemacht hat, oder sagen wir mal seine sehr ausgeprägte Law and Order Haltung, gab es für ihn, so schien mir das, auch bei liberal geprägten Medien fast einen gewissen Kandidatenbonus, weil man sagte, naja, der ist ja jünger und am Ende ist er vielleicht härter, aber man kann besser mit ihm sprechen. Und auf einmal sah man, wie Trump noch einerseits übersteigert werden konnte, auf der anderen Seite aber offenbar es damit einfacher schien. Und als dann die Midterms nicht gut für Trump gelaufen sind und für seine Kandidaten vor allen Dingen nicht gut gelaufen sind, es ging ja gar nicht um Trump, aber es ging eben doch um Trump, nur fast über die Kandidaten. Das war die rote Welle ist ausgeblieben, es wurde wirklich schlechter, es wurde fast so knapp, dass man alles verloren hatte. Und dann war, meine ich, wirklich klar, jetzt ist DeSantis einfach, dem ist die Spur geebnet. Dann gab es wenig später die Kandidatur von Trump und man konnte, meine ich, man sagt nicht zu viel, man konnte beobachten, wie jede Präsenz von DeSantis dahin pulverisierte. Und dieser riesige Abstand, der sich über die Monate gehalten hat, den konnte DeSantis nie wieder wettmachen. Eine Figur, die jetzt DeSantis offenbar ersetzt hat in dieser Fokussierung, ist Nikki Haley, die aber auch jetzt in dieser Konstellation, in der sich Trump befindet und ihr gegenübersteht, auch hier liest man, hat sie noch eine Chance, wie kann sie das noch drehen und so. Und das ist das, was du am Anfang heute angesprochen hast, vielleicht auch ganz interessant, wenn man schon weiß, man hat sich jetzt eigentlich wirklich wieder geirrt und es ist wieder nicht so, dass er geht, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass aber nochmal ein Aufgebot des, ja, es muss doch irgendwie möglich sein, was geschieht jetzt, was könnte noch passieren, damit er doch nicht weiterkommt, und dann werden die abwegigsten Szenarien entwickelt, wie es doch noch zur großen Wende kommt. Ich stimme dir aber zu,
ich würde mich hier auch aus dem Fenster lehnen und würde jetzt sagen, das ist gelaufen. Es gibt keinen Kandidaten mehr, der Donald Trump von seiner Kandidatur abbringen könnte. Es gibt noch die Justiz, aber das ist eine andere Kategorie. Aber was die Kandidatensache angeht, muss man sehen, da sind alle Erwartungen an Alternativen, die sind in diesen letzten ein, zwei Jahren völlig enttäuscht worden.
Da gibt es ja auch keinen Bedarf. Ja, also der Bedarf an Alternativen, der wird ja hauptsächlich von den politischen GegnerInnen von Trump formuliert. Das ist dieses typische, ich wünsche mir eine andere Gegnerpartei. Das ist wie wenn ich sage, ich hätte gerne einen besseren CDU-Parteichef als Merz oder jemand anderes als Lindner sollte die FDP führen und die FDP sollte eigentlich liberaler sein oder irgend sowas in die Richtung. Nee, ich bin halt auch nicht die Zielgruppe. Ja? Und so ist es hier auch. Ich habe so dieses Gefühl, das spielt da ganz stark rein. Da wird ein idealisiertes Bild aufgebaut von einer republikanischen Partei, die man dann gerne im Wahlkampf besiegen würde. So ein bisschen diese West Wing-Romantik. Ja, nach dieser TV-Serie aus den späten 90er und frühen 2000er Jahren, wo man dann so diese sehr gemäßigten, moderaten Konservativen hat, die dann da so diese intellektuellen Auseinandersetzungen haben und natürlich immer gegen Josiah Bartlett dann am Ende unterliegen, weil der halt dann doch das Herz am rechten Fleck und den Puls am Volk hat oder irgendwie so. Ich hab das Gefühl, ganz viel spielt da quasi so diese Dimension mit rein. Und das ist natürlich eine nicht besonders hilfreiche Art, auf Politik zu blicken, weil man da dann eben in diese ganz, ganz krassen Fehleinschätzungen reinläuft. Und ich meine, wie gesagt, 2016 war das ja noch zu entschuldigen, einfach weil Trump sämtliche Regeln gebrochen hat. Und wenn jemand Regeln bricht, die bis dato halt gegolten haben, dann, was will man machen? Ja, an irgendwas muss man sich ja orientieren. Aber mittlerweile sollte doch hinreichend klar sein, dass die nicht mehr gelten. Und deswegen, ja, da sehe ich keinerlei Möglichkeit. Und Nikki Haley, das war schon immer ein ziemlicher Longshot. Ich meine, die appelliert ja letzten Endes so ein bisschen an dieses alte, an diese alte republikanische Partei, die aber gar nicht mehr existiert. Und der DeSantis, der hat nie verstanden, was die neue republikanische Partei ist, gefühlt. Und da würde ich schon nochmal den Punkt ein bisschen drauflegen wollen, weil ja wirklich Trump es geschafft hat, 2015 und 2016 diese Partei in einer unglaublichen Geschwindigkeit sich zu unterwerfen. Da gab es dann entsprechende Gegenkräfte, ja, die dann in der Regierung ihn ausgebremst haben und so weiter und so fort. Aber die haben alle die Macht der Institutionen benutzt, nicht die Macht des politischen Prozesses. Den hat Trump ziemlich monopolisiert und davon ist er seither auch nicht weggekommen. Und gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hat er diesen Klammergriff noch einmal wirklich deutlich gestärkt. Wir hatten ja 2020, 2021, vielleicht auch noch 2022 eher so diese Debatte, wer wird ihn beerben? Und jetzt haben wir eigentlich genau das Gegenteil gesehen. Der kam zurück und ist quasi fester im Sattel denn je zuvor innerhalb der republikanischen Partei. Und ich würde an der Stelle noch einen Punkt machen, bevor ich den Ball wieder zu dir zurückspiele. Und das sind die von dir genannten Wahlen. Nämlich der Witz an der Sache ist ja, der Mann gewinnt keine Mehrheiten in Amerika. Der hat keine Mehrheit bekommen 2016, 2018, 2020 und 2022. Und es ist vergleichsweise unwahrscheinlich, dass er 2024 eine bekommt. Also wenn er da gewinnt, dann wird es wahrscheinlich wieder drauf rauslaufen, dass er halt die entsprechenden Elektoratsstimmen hat in den Bundesstaaten, dank der die aktuell die Republikaner bevorteilenden Regelung. Aber sehr unwahrscheinlich, dass er eine Mehrheit in den USA kriegen würde, zumindest Stand jetzt. Ja, mag sich natürlich auch noch ändern, noch eine Wirtschaftskrise im Sommer und dann haben wir den Salat, aber grundsätzlich, wenn alles so bleibt wie jetzt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür gar nicht so überragend hoch. Der Mann ist unpopulär. Der ist eigentlich ein konstanter Wahlverlierer, aber die Partei selber, die hat er krass unter sich und es ist ja diese Dynamik, die den Republicans ja auch so wahnsinnig Probleme macht, weil eben diese Radikalisierung sozusagen einerseits und diese Konzentration auf die mittlerweile bekannte Person Trumps, die ja unglaublich polarisiert und wie gesagt unbeliebt ist, denen wirklich schadet. Dieser Moderat-Trick funktioniert nur noch dann, wenn die Democrats es erlauben. Und die Democrats sind beknackt genug, es zu erlauben. Ja, mit diesen ganzen Sperenzchen positionieren die sich ja immer wieder, vor allem eben die radikalere Parteibasis, so stark links, dass dagegen Trump schon wieder moderat wird. Das hat man ja zum Beispiel sehr schön gesehen in der Abtreibungsdebatte, wo dann innerhalb der Democrats plötzlich Positionen konsensfähig werden, die ein Abtreibungsrecht bis quasi kurz vor Ultimo als akzeptabel sehen. Und dann braucht Trump nur zu kommen und zu sagen, ja, so irgendwie innerhalb der ersten paar Wochen vielleicht unter bestimmten Umständen okay, und plötzlich sieht er wieder wie der Moderate von den beiden Kandidaten aus. Und ich glaube, Biden weiß das sehr gut. Der versucht sich ja auch wirklich permanent in der Mitte zu positionieren. Da ist der ein ganz, ganz klassischer zentristischer Democrat. Aber die Parteibasis sozusagen, die könnte Trump da wirklich noch in die Hände spielen. Und wenn die es schaffen, die Debatte und die Botschaften sozusagen zu dominieren, dann könnte er diesen Trick noch einmal abziehen. Und das sehe ich schon als eine ziemlich große Gefahr bis November.
Ja, ich stimme zu, das ist, glaube ich, ganz offenkundig, dass Trump wenig Gelegenheit hat, Chance hat und keine hatte, die Mehrheit der Amerikaner zu gewinnen, also Volkswahl, sondern ganz und gar über das Elektorensystem und ganz besonders dann über die Swing States Entscheidungen seine Wahl gewonnen hat, seinen phänomenalen Wahlsieg 2016 erlangt hat, während ja Clinton die Volkswahl gewonnen hatte. Und durch diese Besonderheit des amerikanischen Systems, verbunden mit diesem Dualismus, dass ja wirklich nur eine Partei alles bekommt und die anderen gar nichts und entweder oder, diese Rahmenfaktoren, diese Strukturfaktoren des politischen Systems der USA ermöglichen die Figur Trump. Es klingt fast ein bisschen witzig, dass es dann die ganz institutionellen, langweiligen, bürokratischen Prozeduren sind, die ihm sein Dasein gegen diese Strukturen ermöglichen. Das ist, glaube ich, einerseits interessant. Das Zweite ist die Beliebtheit der Kandidaten. Das heißt ja immer, Trump und Biden sind beide unbeliebt. Eigentlich beide sollen nicht es machen. Ja? Ich glaube aber, dass das eine gewisse Zuspitzung ist, dass es nicht ganz so stimmt, sondern man könnte sagen, und vielleicht läuft es dann auf dasselbe hinaus, was du gesagt hast, man könnte sagen, genau das ist die Spaltung Amerikas, dass man gut eine Hälfte der Bevölkerung hat, die Trump, wenn auch nicht überwiegend frenetisch, aber in Teilen auch das, immerhin für akzeptabel hält und im Zweifel sogar ihre Sympathie immer noch mal, sagen wir, reaktivieren lässt. Trump hatte auch schon mal schlechtere Beliebtheitswerte nach seinem Abgang in den USA. Sie sind eher gestiegen und in Teilen sind sie deutlich gestiegen. Und auf einmal kommen junge Leute und Frauen und Gebildete, die im Zweifel auch sagen, dann wähle ich den eben, weil der ist stärker, offenbar. So. Also das gibt es genauso, wie es bei Biden eben das gibt, dass auch Leute sagen, ich bin für Biden und Biden ist immer noch gesund und Biden kann eigentlich noch alles. Also ich würde ein bisschen relativieren dahingehend, dass genau das ja die Besonderheit der amerikanischen Seele, wäre zu groß gesagt, ausmacht, aber dieser politischen Kultur in den USA, du läufst immer wieder auf so eine 50-50-Sache hinaus. Und in der Direktabfrage der Zustimmung von Wählern für die beiden Präsidenten, für den amtierenden und für den alten, sind wir, glaube ich, schon weit über ein Jahr, wenn nicht zwei Jahre, auf einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist wirklich immer 50-50 in etwa. Nun ist diese Abfrage nicht so ganz relevant, weil man kann in der Direktabfrage der Zustimmung genau nicht die Elektoren, das Elektorensystem mit einbeziehen und die Swing-State-Geschichte wird auch nicht dahin berücksichtigt. Also diese Daten sind verzerrt. Man kann nicht alleine über die Abfrage pro Trump oder für Biden erkennen, wo es darauf hinausläuft. Aber es ist natürlich eine Tendenz. Es zeigt, es sind relativ stabile Zustimmungs- oder Ablehnungswerte, relativ stabile mit gewissen Spielräumen. Und das Dritte vielleicht an der Stelle, meines Erachtens jetzt aktuell in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren, muss man sagen, das Wichtigste zur Erklärung des weiterhin bestehenden Erfolgs von Trump. Trump hat sehr schnell aus meiner Sicht registriert, dass er nicht aufhören darf, Präsident zu sein. Und wenn man es einmal so betrachtet, dann war die Wahllüge, die Behauptung, die Wahl ist gestohlen worden, zumindest ein Instrument, es erklärt, es gibt eine gewisse Funktionalität in dieser Aussage. Nicht einfach nur die, dass man sagt, die Wahl ist gestohlen und ich habe recht, sondern es ist der Preis, den man bereit ist zu zahlen, um mit aller Macht den Wähler noch einmal zu seinen Gunsten abstimmen zu lassen. Und die aus meiner Sicht, aus mancher Sicht vielleicht das Perfide daran oder das Ungeheuerliche, dass man ja am Ende demokratische Mittel aktiviert, um sich diese Macht wieder zu holen. Über zuvor eine, sagen wir mal, Infragestellung der demokratischen Ordnung. Also es gibt so einen merkwürdigen Trick, dass man es einmal geschafft hat, die demokratische Ordnung in Frage zu stellen und im nächsten dann aber wieder über möglicherweise ganz demokratische Prozesse diese Macht wieder zu erlangen. Aber ich will gar nicht alleine die Behauptung der gestohlenen Wahl so hochhängen. Ich würde auch sagen, die ungeheure Präsenz in diesen letzten 3 Jahren, das hat es bei keinem anderen Präsidenten je gegeben. Nun gab es auch fast keinen Präsidenten, der nach seiner Abwahl wieder Präsident werden wollte. Und das Szenario gab es ohnehin nur ein einziges Mal und das ist lange her. Aber es könnte irgendwann ein zweites Mal eintreten. Und was ist die Bedingung dafür? Wahlkampfauftritte durch das ganze Land, jede Woche, Trump-Shows am laufenden Band. Trump macht seit 3 Jahren Wahlkampf, ist präsent, als wäre er in einem Präsidentschaftswahlkampf. Während Biden sich in einem Modus des Regierens befindet und des Lösens unglaublich komplexer Krisen und ich denke, auch mit Blick auf seine eigene Konstitution, immer noch vor dem Szenario steht, dass er auch irgendwann das jetzt machen muss, was Trump seit 3 Jahren liebt zu tun. Und wenn man das einmal so betrachtet, dann würde ich sagen, neben all dem Verführerischen, dem Charisma, der Faszination, dem Kult, der Magie, ich habe ja versucht, anhand einiger Beispiele das in dem Artikel auch zu beschreiben im vergangenen Oktober, neben alledem ist wichtig, dass es etwas über die Person hinausgehendes gibt und das liegt in dem Umstand, dass diese Präsidentschaft fortgeführt worden ist und sei es eben in der Behauptung, dass sie nie legitim geendet ist. Würde all das, hätte er diese Präsenz und hätte er diese Aktivität nicht erhalten, wäre dieses Phänomen nicht fortsetzbar gewesen. Und ich weiß, dass viele gesagt haben, das wird er nicht tun. Der geht jetzt in seinen Golfclub und wird dort noch schmachten und irgendwann wird er aufgeben. Und ich dachte dann immer, den Vergleich hat Christopher Clark mal in anderem Kontext eingebracht mit dem mit dem letzten deutschen Kaiser Wilhelm, der auch in sein Exil kam und fast 20 Jahre versucht hat, wieder auf den Thron zu kommen. Ganz zum Schluss ist ihm bewusst geworden, dass das nicht mehr klappt, aber er hat viele Versuche unternommen. Und Trump ist eine Figur, die in einer sehr für ihn glücklichen Lage sich befindet, nämlich der Wähler darf möglicherweise noch einmal entscheiden, ob er aus seinem Exil erlöst wird und endlich wieder auf den ihm legitim zustehenden Thron, wenn man so formulieren will, zurückkehrt. Das muss man schon sehen, dass Trump ein bisschen, es gab ja auch andere Monarchen, die ins Exil geschickt wurden und die abgelöst wurden und auch wieder versuchten wiederzukehren und das klappte dann kurz und dann wieder gar nicht. Da ist Trump in dieser Folge. Er sieht sich als jemand, der im Wartestand eigentlich immer weiter geblieben ist, was er jetzt wieder werden muss. Und das sehe ich als die wirklich notwendige Bedingung, dass er es geschafft hat, wieder Präsident zu werden. Ihm muss aus meiner Sicht früh klar geworden sein, wenn er nicht in Anführungszeichen über diese Leichen geht, auch diese Behauptungen, dann wird er keine Chance haben, wieder Präsident zu werden. Aber wenn er es schafft, die Wähler zu aktivieren, zu mobilisieren, den Glauben an ihm und die ihm zustehende Macht zu erhalten, dann kann es möglich sein, aus der alten Geschichte 2016 wieder eigentlich anzuschließen an diese Geschichte. Ich denke ohnehin, dass diese Wahl jetzt viel mehr mit der Wahl 2016 gemein haben wird als mit der 2020. Trump soll sehr oft gesagt haben in seinem Golfclub nach der Wahl, wir müssen es noch einmal versuchen nach der Abwahl. Wir müssen es noch einmal müssen wir noch die große Story versuchen. Und deswegen, es wird eine Make America Great Again Kampagne, aber nicht eines Präsidenten, der sich verfolgt sieht von Corona-Maßnahmen, der beengt ist durch Proteste im Land, die ihm in seiner Diktion sämtliche Möglichkeiten der Präsenz abschneiden und seine Popularität beschädigen, sondern der startet als der Außenseiter, der gegen das Establishment, diesmal nicht Hillary Clinton und alle, die damit in Verbindung stehen, sondern der Deep State in Form des juristischen Apparats, der gegen all diejenigen vorgehen muss, die ihm die Wahl stehlen wollen. Und jetzt ist das Interessante, derjenige, der gegangen ist mit der Feststellung, dass ihm die Wahl gestohlen worden wäre, der kann jetzt eigentlich die Story aufmachen. Guckt euch das mal an. Beim letzten Mal haben sie uns die Wahl gestohlen am Wahltag. Jetzt wollen sie uns die Wahl noch vor der Wahl stehlen. Sie wollen mich von der Wahl abhalten. Man muss schon sagen, es könnte eigentlich vor dem Hintergrund dieser Struktur gar nicht besser sein, um ein zweites 2016 in Gang zu bringen.
Ja, ich habe da einige Punkte dazu. Ich stimme deiner Analyse soweit völlig zu. Mein Punkt Nummer eins wäre, das ließ sich ja aber praktisch nicht vermeiden, weil die einzige Möglichkeit, um diese Dynamik herumzukommen, wäre ja letzten Endes gewesen, ihm nachzugeben. Also sozusagen diese ganzen Vorwürfe, diese Delegitimierung zu akzeptieren auf einem gewissen Level. Also ich sehe quasi nicht, wie du den Rechtsstaat aufrecht erhältst und demokratische Prozeduren und diese Inszenierung in irgendeiner Art und Weise verhinderst, ab dem Moment, wo Trump entschlossen war, eben jegliche rechtsstaatlichen und demokratischen Regeln zu ignorieren und darüber hinwegzulaufen. Also da können wir ja gar nichts dagegen tun. Aber wir kommen gleich nochmal drauf. Ich möchte dieses Thema mit dem Verbot und quasi dem juristischen Teil nochmal gesondert ansprechen. Der andere Punkt ist gewissermaßen diese Präsidentschaftsposition, in die der sich reingepackt hat. Das finde ich wirklich einen unglaublich wichtigen Punkt, der quasi neben der Moderation, die ich vorher angesprochen habe, mit einer der unterdiskutiertesten Punkte überhaupt ist. Der hat ja auch niemals zugelassen, diesen internen Parteiwahlkampf. Ja, das hat irgendwie auch keine Sau interessiert. Der hat das Primary-System praktisch komplett gesprengt. Ja, der hat von Anfang an gesagt, er nimmt an keiner Debatte teil. Der hat seine Gegner einfach ignoriert und völlig wirklich überhaupt ignoriert, dass ein Wahlkampf stattfindet. Und das tut er ja bis heute. Wir haben ja da zum Beispiel, und das tut er auch mit aktiver Mithilfe, das ist jetzt ein Faktor, den du bisher noch nicht genannt hast, nämlich Fox News, die das Ganze weiterhin massiv stützen. Die haben ja zum Beispiel ein Town Hall Meeting ausgerichtet, gleichzeitig mit der republikanischen Primary Debate. Das heißt, seine Strategie unterstützen die in der Primetime, indem sie ihm die Gelegenheit geben, sich als Präsident zu inszenieren. Weil eine Town Hall machst du ja eigentlich im Präsidentschaftswahlkampf oder eben als Präsident. Das ist ja an und für sich weniger so ein Ding für den innerparteilichen Auseinandersetzungskampf. Zumindest in dem Format, in dem die das inszeniert haben. Ja, klassischerweise ist die zweite Präsidentschaftsdebatte ja ein Town Hall Meeting. Und all das sind eben diese Faktoren, bei denen ich nicht wirklich sehe, wie man das hätte verhindern können. Bevor ich jetzt noch das Fass aufmache mit dieser ganzen rechtlichen Dimension und quasi dem Deep State und dem Verhindern und überhaupt, hättest du denn gesagt, da hätte es eine bessere Reaktionsmöglichkeit gegeben, um das quasi zu verhindern, oder denkst du eher, es war unvermeidlich?
Nein, da würde ich genauso zustimmen. Dass diese Prozesse in Gang kamen, das ist sicherlich aus der Logik der Gewaltenteilung der USA und aller rechtsstaatlichen Prinzipien sicherlich begründet und erforderlich gewesen, soweit man das von außen beobachten kann. Die Frage, die man sich dann stellen kann, Umfang und Zeit. Und dass natürlich es zu einer Häufung kommt. Also etwas kann sachlich richtig sein und dennoch politisch wenig nützlich oder opportun. Diese Diskussion haben wir, da werden wir heute nicht drauf eingehen, aber das werden wir in den nächsten Monaten auch in Deutschland sehen, wie sehr man in der Abwendung von, sagen wir mal, gefühlten oder vermeintlichen oder tatsächlichen Beeinträchtigungen des demokratischen Lebens zu Maßnahmen greift, bei denen man davon ausgeht, dass sie juristisch geboten sind, aber zugleich damit auch konfrontiert ist, dass genau diese Maßnahmen sogar eine Verschlechterung, eine Verschlimmerung der Effekte für die politische Praxis bedeuten können oder auch für Mehrheitsbildung. Und bei Trump sieht es natürlich so aus, dass diese gesamten Verfahren wie eine Welle, gefühlt erst seit einigen Monaten überhaupt, seit einem halben oder einem Jahr, so richtig in Gang gekommen sind. Es fing an mit den Hausdurchsuchungen und dann nahm das alles seinen Lauf. Aber da haben wir uns schon im Vorwahljahr befunden. Und jetzt das Ganze in diesen Wahlkampf hineinzuziehen, es wird immer schwieriger, diese Optik einer irgendwie gearteten Verhinderung der Person, einer irgendwie gearteten Beeinträchtigung der legitimen zur Wahlstellung zu erreichen. Und ich würde da, wie gesagt, ganz klar trennen zwischen juristischen Erfordernissen und auf der anderen Seite aber den politischen Effekten, die daraus resultieren. Und man kann auch nie ganz ausschließen, ich glaube, es gibt, meine auch, dass ich gelesen habe oder mich erinnere an Verfassungsrechtler der USA, die es auch nicht ganz unproblematisch finden, dass so eine geballte Verfahrenswelle, wir reden nicht über die zivilen Klagen, sondern über diese Anklagen, die wirklich Verschwörung gegen den Staat und all diese schweren Vorwürfe, dass all das in das Wahljahr hineingepresst wird. Und dann sagen natürlich Juristen, ja, wir mussten doch so lange ermitteln und ausforschen, bis wir die Beweislage dafür haben. Das stimmt schon alles. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch Leute, die durchaus mit Trump abrechnen wollen. Und es ist auch nicht ausgeschlossen und vielleicht gehört das ganz legitim oder ganz normal, unausgesprochen zu den Realitäten auch des juristischen Systems. Es gibt auch Staatsanwälte und Richter, die sich wahrscheinlich gut vorstellen können, einen sehr markanten, deutlichen Prozess gegen Donald Trump, möglichst medienwirksam zu führen und auch darin ihre eigene Passion und ihr eigenes Handeln und Weiterkommen sehen könnten. Das wird sich nicht ganz ausschließen lassen, alleine durch die Verantwortung, die man da trägt. Und dann wird das Ganze natürlich politisch und instrumentalisierbar. Auf so einer Ebene oder in einem solchen Kontext lässt sich der Verdacht der Instrumentalisierung der Justiz nicht mehr ausschließen. Dafür sind die Polarisierungen in Amerika viel zu weit gediehen und auch die juristischen Verantwortlichen sind teilweise über Wahlämter und politische Entscheidungen natürlich in die Funktion gekommen. Es wäre auch übertrieben, wenn man sagen würde, das sind völlig ganz verschiedene Dimensionen. Nein, natürlich, wir sehen das jetzt, die Entscheidung, die beim Supreme Court ansteht, das kann eine Entscheidung werden, die klar gegen die Entscheidung im Bundesstaat in Colorado gerichtet ist. Und dann kann man nicht sagen, das ist eine rein juristische Entscheidung. Das sind auch Bewertungen, die vorgenommen werden. Und die einen sehen es so und die anderen mögen es so sehen. Aber was wir auch, glaube ich, bedenken müssen bei all diesen juristischen Sachen, die mediale Resonanz. Es war natürlich unmöglich, Trump nicht weiter zu verfolgen, weil auch mediales Interesse dahingehend bestand und auch Medien natürlich solche Verfolgungen beobachten. Und man kann sich natürlich auch nicht den Verdacht aussetzen, dass man ihn wirklich, wie du sagst, einfach laufen lässt. Es ist schwierig, es ist sehr dilematisch. Ich glaube, dass im politischen Effekt diese Verfahren in ihrem Schaden für Donald Trump überschätzt werden. Dass also die Vorstellung, es komme jetzt immer doch noch der Punkt, wenn es immer enger werde, dann würden die Wähler abrücken. Da gibt es unterschiedliche Umfragen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Mission, die er fährt und verfolgt, die lässt sich sehr gut mit der Botschaft verknüpfen. Ihr wisst doch, die Justiz will mich und will eigentlich euch verbieten und uns die Stimme untersagen. Das ist ja das, was mit Deep State angedeutet wird. Also ein Staat, der im Staat Verfolgungen einleitet, für die er eigentlich nicht im Recht ist. Oder sagen wir es so, für die er möglicherweise auch nicht die demokratische Mehrheit hat. Auch wenn die Justiz in den USA genauso wenig wie bei uns sich dem demokratischen Urteil stellen muss, sondern auch unabhängig von Volksmeinung und Volkswille zu entscheiden hat, kann man natürlich sehen, dass in einer extremen Zuspitzung mit Blick auf die Wahl und weitere Strafverfolgung es für die Justiz auch immer schwieriger werden wird, wirklich das zu exekutieren, was sie sich vorstellt. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass ein gewählter Präsident überhaupt irgendwie mit Haftstrafen und Ähnlichem belegt würde. Das wird jetzt viel diskutiert, also kann er aus dem Gefängnis und so. Ich habe von verschiedenen Analysten aus den USA gehört, die das viel pragmatischer einschätzen und sagen, also wenn so ein Szenario eintritt, dann muss man sich nicht die Frage stellen, ob der aus dem Gefängnis regieren kann, sondern wird man sich die Frage stellen können, ob die Anklagen und die Urteile überhaupt noch vollzogen werden können.
Ja, das ist was, das sage ich jetzt schon wirklich seit ganz langer Zeit. Dieses Ding wird niemals entschieden werden vor Gericht. Also wenn irgendwie so ein Fall vor den Supreme Court kommt, und das wird ja zwangsläufig, also jegliche Verurteilung Trumps, die mit dem in der Gefängnisstrafe enden würde, wenn durch ein Wunder ein solches Urteil vor November fällt, und das ist wirklich extrem unwahrscheinlich, dann wird das niemals der Supreme Court vor der Wahl entscheiden. Die werden auf jeden Fall sagen, wir warten das demokratische Votum ab, sozusagen. Und in den USA haben wir auch noch zusätzlich das Problem, dass diese gesamte Judikative mittlerweile ja letzten Endes politisiert ist. Und zwar richtig krass. Also es ist ja nicht vergleichbar mit Deutschland, sondern wir haben da ja wirklich, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, ja, Leute, die dank dieses bescheuerten amerikanischen Systems, dass Richter und Staatsanwältinnen und so weiter gewählt werden, die da Wahlkampf betreiben müssen und die daher noch ganz andere auch politische Interessen da reinbringen, schon ohne die andere Situation zu bedenken. Und dann haben wir seit mittlerweile über 20 Jahren ein republikanisches Projekt zur Übernahme der Judikative, das extrem erfolgreich ist und die quasi eine Rotte von Hardlinern in die Gerichte untergebracht haben, sodass da mit irgendwie einer Art neutrale Urteilsfindung ja überhaupt nicht zu rechnen ist. Also der Supreme Court ist ja nicht wie das deutsche Bundesverfassungsgericht irgendwie eine neutrale Instanz. Das ist eine 6 zu 3 aufgestellte Pro-Trump-Brigade. Und das ist natürlich möglich, dass die trotzdem, wenn der Fall entsprechend krass ist, anders entscheiden, als sich Trump das möglicherweise wünschen würde. Aber letzten Endes hat er an der Front, glaube ich, nicht übermäßig viel zu befürchten. Also ich sehe nicht, wie die Gerichte die USA vor Trump retten würden. Das wird in meinen Augen nicht passieren.
Da würde ich zustimmen. Und wenn ich eins noch ergänzen darf. Es gibt ja eine der vielen Spekulationen, wir bewegen uns im spekulativen Bereich, ganz klar. Eine Spekulation lautete mal, und ich denke, die hat viel Wahrheit, abseits einer rein juristischen Betrachtung. Es gab die Spekulation, dass gesagt wurde, wenn er nach dieser Wahl gesagt hätte, Leute, ich gehe, ich sehe es ein, ich gebe auf, dann hätte es durchaus Stellen gegeben, auch im juristischen Apparat, die gesagt hätten, komm, lass es gut sein, wir machen nicht die ganz große Story raus. Ich sage das vorsichtig, weil man sofort einbetten könnte, wie kann man das sagen? Die Justiz ist doch völlig unabhängig. Ja, das ist schwierig zu sehen, wenn man sieht, wie sehr auch Staatsanwälte und Richter und nochmal mit guten Gründen sagen, der Mann kann zur Gefahr werden. Und hier könnte ein Prozess einsetzen, und ich denke, der ist auch da, ein Mechanismus einsetzen, dass man sagt, zur Abwendung einer Gefahr für den gesamten Staat, für das gesamte System, wird man, wenn dieser Mann keine Ruhe gibt und wenn er viel mehr ist als dieser Mann, nämlich wirklich Bewegungen in Gang setzen kann mit radikalen Vorstellungen oder vermeintlich radikalen Vorstellungen, dann wird man die Strafverfolgung fortsetzen. Und das ist eine Abwägung, die es in abgeschwächter Form, in viel kleineren Formaten, auch in anderen Ländern, auch bei uns gibt. Es gibt immer Möglichkeiten, dass man sagt, in Abwägung dieser und jenen Verhaltensweisen oder der Prognose eines künftigen Verhaltens kann man sich vorstellen, dass man das und dieses und jenes nicht auch noch bis zum Ende exekutiert oder ausforscht und ermittelt. Also man könnte sich Deals vorstellen, das, was für Donald Trump etwas ganz Wichtiges heißt, Dealmaking, sein geliebtes Dealmaking. Aber Das ist sehr wahrscheinlich auf jeden Fall verbaut worden, in der Weise, wie man gesehen hat, der Mann ist weiter erfolgreich und macht auch weiter. Und insofern kann es nicht verwundern, würde ich vorsichtig in den Raum stellen, dass diese ganzen Verfahren nicht unbedingt ganz schnell nach der letzten Wahl in Gang gekommen sind, sondern ja, doch, man kann sehen, in der Zeit an Dynamik gewinnen, in der Donald Trumps Ambitionen und auch Optionen für einen künftigen Wahlerfolg zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung wieder gestiegen sind. Also das wäre zumindest etwas, was man strukturell im System der Politik und der Justiz in dieser Verbandelung der amerikanischen Perspektive, muss man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass eine solche Abwägung auch mit einen gewissen Einfluss gehabt.
Ja, mit Sicherheit. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel daran. Und der Vergleich, der sich da immer so ein bisschen aufregt, das ist ja quasi die große Gefahr, die große Gefahr bei solchen politischen Prozessen in Anführungszeichen, ist dieses Szenario vom Untergang der Römischen Republik, wo du quasi die Leute letzten Endes, dass die vor der Alternative stehen, entweder sich der Strafverfolgung für ihre Verbrechen ausgesetzt zu sehen oder bis Ultimo weiterzumachen. Also diese ständige Gerede auch von Trump, von diesem ich begnadige mich selbst, das ist ja kein leeres Geschwätz. Also die Garantie für Trump, dass er sich nicht verantworten muss für seine für mich unzweifelhaft existierenden Verbrechen, und ich rede hier nicht nur vom 6. Januar, sondern auch von diesen ganzen Steuerhinterziehungen, die nie aufgearbeitet worden sind, die unglaublich vielen Veruntreuungen von öffentlichen Geldern, die Korruption in seiner Regierung und so weiter und so fort. Normalerweise geht die Justiz bei solchen Dingen ja immer mit ganz, ganz sanften Händen vor. Das war ja damals auch bei George W. Bush die Sache, als Obama sich bewusst entschlossen hat, auf gar keinen Fall irgendwelche Kriegsverbrechensprozesse da anzustrengen oder irgendetwas in die Richtung zu machen, sondern das Kapitel zu schließen. Und ich denke, diese Möglichkeit hat Trump effektiv verbaut. Diese Brücke hat er abgebrochen, ganz bewusst, weil einerseits bei ihm die Gefahr viel höher ist und andererseits, weil der potenzielle Gewinn so unglaublich attraktiv für ihn ist. Und man muss quasi dieses ganze Drama wirklich immer aus der politischen Perspektive betrachten. Das hat mit Juristerei quasi nur eingeschränkt zu tun. Die juristische Bühne ist nur ein anderes Schlachtfeld. Die ist nicht das Regelwerk, nach dem das passiert. Sondern die gibt quasi nur gewisse Rahmenbedingungen vor, aber der Prozess bleibt sehr politisch. Und das halte ich da an der Stelle für ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ich habe noch einen optimistischeren Gedanken zum Ausblick, wo mich quasi interessieren würde, wie du dazu stehst. Ich stelle es einfach mal als These in den Raum. Ich sage nicht, dass ich es glaube, sondern einfach nur, dass das so ein mögliches Szenario ist, weil du hast ja jetzt schon vorher mehrfach gesagt, das läuft perfekt für ihn. Ja, also diese ganze Deep State-Geschichte, die aktuellen Krisen, die Dynamiken, die da ablaufen, die mediale Unterstützung und, all das hilft ihm. Und jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, ist es möglich, dass das Phänomen Trump 2.0 sozusagen jetzt gerade seinen Höhepunkt erreicht hat und dass das Pendel möglicherweise in die andere Richtung schwenkt? Dass wir also quasi über den Sommer, wenn nach dem Labor Day der Wahlkampf ja offiziell überhaupt erst beginnen wird, das vielleicht kurz als Erklärung für diejenigen, die sich nicht so sehr mit US-Politik beschäftigen, dieser Wahlkampf läuft zwar schon und wir diskutieren jetzt schon eher ewig drüber, aber in den USA genauso wie hierzulande interessiert sich nur eine absolute Minderheit dermaßen für Politik. Und eine der Daumenregeln des amerikanischen Wahlkampfgeschäfts ist es, dass nach dem Labor Day im Sommer, das ist so ein nationaler Feiertag, dass da der offizielle Wahlkampf beginnt und dass ungefähr 90% der Bevölkerung erst ab da überhaupt beginnen, irgendetwas mitzukriegen. Und das Szenario wäre quasi, dass wir es da dann mit einem stetigen Abschwung zu tun haben. Das wäre natürlich perverserweise auch wieder eine Spiegelung von 2016, weil da ist genau das passiert, bis es dann im Oktober dank Comey mit dem seinen in Anführungszeichen Enthüllungen dann nochmal einen Schwung in die andere Richtung gab. Aber da haben diverse Akteure hoffentlich genug gelernt, das nicht zu wiederholen. Deswegen Glaubst du, das ist eine realistische Aussicht? Wir sind jetzt sozusagen auf dem Höhepunkt Phänomen Trump und er kann das vielleicht halten, aber steigern wahrscheinlich nicht mehr, oder denkst du, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange?
Ich denke, da schließt sich der Kreis, wo alles angefangen hat, nämlich mit der Wahl Bidens. Wir haben ja eben darüber gesprochen und haben festgestellt, haben diskutiert, dass die weitere Präsenz von Trump als quasi Präsident oder als Gegenpräsident ihm diese Möglichkeiten gegeben hat, im Spiel zu bleiben. Aber all das kann man sich auch nicht ohne Joe Biden vorstellen. Denn dieser Präsident hat eigene Hindernisse, Schwierigkeiten, Beeinträchtigungen vielerlei Art. Wie berechtigt die Kritik an ihm auch immer sein mag, sie ist einfach da. Und es ist noch nicht ausgemacht, also ich gehe davon aus, er wird der Kandidat, da gibt es auch immer noch diese Spekulation, dass Biden, nein, das wird nicht mehr sein. Die einzige Gefahr, die Joe Biden hat, das ist seine Gesundheit, das ist sein Alter, da kann immer etwas passieren, dann werden die Karten ganz neu gemischt, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt, es gibt ein Rematch, es wird auf jeden Fall einen Wahlkampf geben, würde ich jetzt doch sagen, Trump-Biden, es gibt dieses Rückspiel, und dann ist die Frage, was im Wahlkampf geschieht. Biden bleibt ja präsent und wird viel präsenter werden als Wahlkämpfer, als wir ihn 2020 als Wahlkämpfer erlebt haben. Die Wahl 2020 war für Joe Biden eine, Trump hat das immer etwas überspitzt gesagt, aus dem Keller, aber in Wahrheit war natürlich durch die Corona-Lage eine derartige Beeinträchtigung gegeben. Trump hat das nicht davon abgehalten, riesige Shows durchzuführen und seine Präsenz zu erhalten. Aber was wird, wenn Joe Biden über Monate einen Wahlkampf auf dem Level von Trump führen muss? Das ist schon etwas, wo einige Dinge geschehen können, auf beiden Seiten wohlgemerkt natürlich auch. Und dann, ja, würde ich sagen, die gegenwärtige Situation ist erstmal wichtig. Wenn er es schafft, die Kandidatur zu erlangen, wovon wir ja wahrscheinlich ausgehen, dann hat er in meinen Augen schon etwas erreicht. Ich will nicht sagen, was schon das Ende ist oder das Finale, aber er hat viel, viel mehr erreicht, als alle ihm überhaupt noch zugebilligt haben oder, sagen wir genauer gesagt, sich haben vorstellen können. Und auch jetzt gibt es ja immer noch harte Zweifel, dass er es wirklich doch so weit bringen könnte, dass nicht doch noch etwas geschieht, was ihn davon abhält. Diese ganze Aufladung, dieses Extrem schon fast wie eine Kür zum Präsidenten selbst, was gegenwärtig stattfindet, alleine nur im Modus der Kandidatur, das zeigt eigentlich schon, wie sehr es immer noch schafft, Dynamik und Anziehung und Faszination aufzubauen. Und wenn dieser Punkt erstmal erreicht ist, dass er wirklich wieder der Kandidat ist, dann könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es nicht diesen Abschwung gibt, sondern dass dann für viele Wähler, die bisher noch darauf setzen, dass es eine Alternative zu ihm gibt, aber der Republikanischen Partei zuneigen, sich auch für ihn aussprechen werden. Wir haben das ja jetzt erlebt nach Iowa. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute aus der zweiten und dritten Reihe sich auf einmal gemeldet haben gesagt, ach ja, übrigens, ich bin jetzt auch wieder für Trump. Gestern zwar noch schlecht über ihn gesprochen und er über mich. Und Trump hat ja nach dieser Wahl hier etwas, nach dieser Kür in Iowa etwas gemacht, was wieder auch keiner so wirklich erwartet hatte. Er hat erst einmal seine beiden verbliebenen Konkurrenten gelobt. Und mit diesem Lob war natürlich eines ausgesagt. Jeder, der sich gegen mich gewandt hat und jeder, der gegen mich Kandidat werden wollte, es findet sich für alle von euch ein Platz in meiner Administration. Ihr könnt wiederkehren. Und das ist natürlich etwas, was man sich wirklich gut vorstellen kann. Er hat so etwas Reintegrierendes für die Leute, die jetzt auch gegen ihn arbeiten. Und dann aber, wenn er der Kandidat ist, auch nicht gleich sagen können, dass sie jetzt aber Biden wählen oder zu Hause sitzen bleiben. Das kann man sich bei vielen dieser Leute nicht gut vorstellen. Ich meine, der Einzige, der nicht mehr wiederkommen wird, das ist wohl wirklich Mike Pence, der sich das selbst vor, glaube ich, vor 2 Jahren noch, hat er nicht eindeutig geantwortet. Inzwischen ist die Sache klar. Aber selbst Mike Pence wäre jemand, der von Trump immer noch aufgenommen wird in eine neue Administration, wenn er nur sich endlich zu ihm bekennen würde. Also diese, diese Möglichkeit, Dinge, die scheinbar völlig zerbrochen und beendet sind, ob das nun DeSantis ist, wo ja so viele Dinge vorgefallen sind, oder Nikki Haley, mit der das Verhältnis etwas besser zu sein scheint, aber auch nicht wirklich gut. Er schafft es immer wieder oder immer noch, würde ich sagen, und auch in diesem nächsten Wahlkampf, Dinge, bei denen man davon ausging, dass sie beendet sind, dass sie gebrochen sind, dass ihm zu seinem Schaden ausgehen werden, die wieder zu integrieren. Ich führe das sehr stark auf seine Dealmaker- und Businessman-Vergangenheit zurück. Wir müssen immer im Blick behalten, dass der Mann eigentlich eine Medienfigur ist, eine Konstruktion, eine Konstruktion aus amerikanischer Wirtschafts- und Massenmedienwelt. Und das scheint sehr gut zu funktionieren, wenn man sich in einem politischen Betrieb befindet, der ungemein auf Stimmungen und auch Volatilität der Stimmungen angewiesen ist oder gar nicht aus dieser Situation herauskommt. Von daher wäre meine Einschätzung vorsichtig, dass wir auf einen Punkt zulaufen, wo man sagt, so, jetzt hat er eigentlich alles im Vorfeld erreicht und jetzt geht es wirklich in den Keller. Und ich kann mir dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Wir kommen wieder an einen Punkt, wo man sagen wird, ja, guck an, er hat die Kandidatur bekommen, was haben sie davon, die Umfragen sind nicht gut, ist wieder schlecht. Und dann passieren wieder Dinge. Ne? October Surprise ist ja so etwas, was in den USA gerne geschieht. Da gibt es auch verschiedene Erklärungen, weshalb das so ist. 4 bis 8 Wochen vor der Wahl passieren Dinge. Wir hatten das letztes Jahr mit der Corona-Infektion und allem, was dann ihm auch zum Nachteiligen daraus entstanden ist, so wie wir das auch bei uns aus Wahlgängen kennen. Deswegen, ich würde sagen, wenn er an den Punkt kommt, der Kandidatenkür, was auch dazu führen könnte, dass die juristischen Verfolgungen erst einmal auf Eis gelegt werden, du hast es angesprochen, keine Entscheidung mehr vor der Wahl, weil man gerade dieser Entscheidung der Wahl nicht vorgreifen will, dann wird alles aus dieser Eigendynamik Biden und Trump entstehen. Also Biden und Trump, ich habe das mal so formuliert, das ist Feuer und Wasser. Also die können nicht ohne einander und die können nicht miteinander. Und diese Anziehung und diese Abstoßung, die diese beiden Figuren aktivieren unter den Amerikanern, die ist eigentlich etwas, wo man sagen kann, bis zur Wahlnacht könnte das Szenario im Raum stehen bleiben, dass man im Grunde nicht weiß, wer es am Ende wirklich wird, weil es tatsächlich auf eine sehr enge, knappe Kiste, salopp gesagt, in bestimmten Schlüsselstaaten hinausläuft und bestimmte Ereignisse, die sich in den Monaten vor der Wahl abspielen, das Pendel in die eine oder andere Richtung lenken. Also eigentlich eine hochspannende Wahl, auch wenn viele diese Kandidaten nicht mehr sehen wollen. Auf der anderen Seite eine hochdramatische Wahl, weil man sagt wahrscheinlich nicht zu viel, wenn man behauptet, das wird so oder so, wenn es zu diesem Rematch kommt, dann wird es die Wahlschlacht überhaupt in der US-Geschichte.
Ja, das ist alles sehr gut möglich. Und das führt halt, gerade was du angesprochen hast, mit dieser Integrationsfähigkeit, das führt wieder zu dieser Moderat-Geschichte, mit der ich das Ding hier aufgemacht habe. Auch das gehört dazu. Er ist wieder erwarten, wieder Intuition, so ein bisschen ist er auch eine Integrationsfigur. Ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Es war sehr erhellend, wie immer. Ich hoffe, die Zuhörenden haben auch einiges davon mitgenommen. Wie üblich, gerne kommentieren, Fragen stellen und so weiter und so fort, in die Diskussion gehen. Ich habe unsere Twitter-Handles verlinkt, den Blog, auf dem auch der ganze Beitrag ist. Da kann man noch schön drunter kommentieren. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem anderen und vielleicht auch mal etwas freudigeren Thema bald wieder und schließen das Ganze mit einer optimistischen Note. Marcel, vielen Dank dir und allen anderen noch einen schönen Tag.